Heute geht es um ein sehr, sehr ernstes Thema, nämlich Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch. Es geht darum zu verstehen, welche Kinder gefährdet sind und wie sie wichtige Zeichen für Kindesmissbrauch früh erkennen können und wie sie konkret handeln können. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me.
Guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt und Apotheker, Professor der Medizin mit Schwerpunkt Arzneimittel, Prävention und Gesundheitsförderung. Es ist wieder Sonntag, 15 Uhr, Zeit für eine neue Episode des Podcasts Gesünder mit praktischer Medizin. Wie immer geht es um ein wichtiges Gesundheitsthema mit praktischen Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Und Vorbeugen ist immer wichtiger als Heilen oder gar Arzneimittel einzunehmen. Warum ist das Thema wichtig? Natürlich an sich schon mal, aber sexueller Kindesmissbrauch ist häufig. Er weist weltweit eine Prävalenz von 12-13% auf, Mädchen 18%, Jungen knapp 8. Jeder kann dazu beitragen, dass das nicht passiert. Es gibt heute viele Tipps für Laien und auch einige Tipps für Ärzte und erzieherisches Personal. Und ich freue mich, zu diesem schwierigen Thema einen sehr kompetenten und engagierten Interviewgast zu haben, nämlich Rainer Rettinger. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins aus Essen. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't. Lieber Rettinger, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute über dieses sehr, sehr ernste Thema zu sprechen. Und das ist ja gerade in diesen Zeiten von Corona wichtig, weil doch viele Zeitungsartikel im Moment warnen, dass durch die Schließung der Schulen, Kindergärten und so weiter Gewalt in den Familien ansteigt. Ist das so und wenn ja, warum?
Weil wir große Sorge haben, dass Kinder jetzt aus dem Blick geraten. Deshalb haben wir mit Beginn der Corona-Krise Alarm geschlagen und haben die Frage gestellt, wer jetzt auf misshandelte und sexuell missbrauchte Kinder sieht. Weil wir befürchten, dass die Hilfe zur Erziehung, die im Kontext mit Kinderschutz erbracht wird, eben heruntergefahren wird, weil sich das Personal selbst schützen will, was es sicherlich auch muss. Und das ist eben unsere große Sorge. Zudem kann man jetzt schon sehen, im März wurde ein deutlicher Anstieg bei telefonischen und der Online-Beratung der Nummer gegen Kummer verzeichnet. Bei der Chat-Beratung für Kinder und Jugendliche lag der Anstieg bei 26%. Also man sieht, hier ist wirklich absolut Bedarf. Und wir hoffen, dass die Jugendämter ihre Aktivitäten nicht herunterfahren, sondern die Kinder aufsuchen.
Sie engagieren sich ja für das ganze Thema mit dem Deutschen Kinderverein als Kinderschutzlobbyist. Warum brauchen Kinder eigentlich in unserem Land Lobbyisten?
Ja, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Jeden dritten Tag wird in Deutschland ein Kind getötet. 136 Kinder waren es im Jahr 2018. Die Zahlen aus 2019 liegen noch nicht vor. Wir haben damit jeden Tag 11 Kinder, die krankenhausreif geschlagen werden. Zudem werden jeden Tag 41 Kinder sexuell missbraucht. Und wir wissen mittlerweile, dass in jeder Schulklasse 1-2 Kinder sitzen, die sexuelle Gewalt erleben oder erlebt haben.
In jeder Schulklasse?
In jeder Schulklasse. Diese Zahlen, Und das dahinter vermutete Dunkelfeld dürfen die Gesellschaft, dürfen die Politik, dürfen niemanden von uns ruhig schlafen lassen. Wenn Sie so wollen, war das der Anlass von 7 Freunden, den Verein zu gründen und sich auf das Thema unter anderem Kinderrechte, Kindesmisshandlung und sexuelle Gewalt zu konzentrieren. In erster Linie sind wir Impuls und Ratgeber. Wir wollen es zumindest sein für Juristen, für die Medizin, für die Politik, für die Jugendämter, für Kinderschützer. Und unsere Positionen, so wie wir es getan haben, in den Landtagen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vor den politischen Gremien vertreten. Und der Deutsche Kinderverein steht für einen kindzentrierten Kinderschutz, den wir eben in unserem Land vermissen. Deswegen braucht es Lobbyisten wie uns.
Sie haben ja auf Ihrer Webseite sehr große Namen, Prominente. Gehören die zu diesen 7 Mitgründern? Andreas Burani, Armin
Ruhl? Nein, das sind allesamt Botschafter, die wir für uns gewonnen haben, die sich auch sehr stark, jeder auf seine Art, für den Deutschen Kinderverein engagieren. Wir haben ja nicht nur Prominente, sondern wir haben ja auch Fachleute in Sachen Kinderschutz. Wir arbeiten unter anderem sehr eng mit Frau Professor Dr. Fietelmann zusammen. Das ist eine der wenigen Wissenschaftlerinnen in Deutschland, die Kinderschutz und Jugendhilfe lehrt. Von ihr lernen wir sehr viel. Und wir kooperieren mit den Rechtsmedizinern Professor Dr. Zockers und Frau Dr. Saskia Etzold von der Charité in Berlin. Wir profitieren also einmal von der wissenschaftlichen Seite und zum anderen, wenn es um Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch, sexuelle Gewalt geht, holen wir uns unsere Expertise eben durch die beiden Rechtsmediziner, die sich auch bei uns engagieren.
Was fällt denn alles unter den Begriff von Kindesmissbrauch und Gewalt?
Also das kann man eigentlich sehr gut nachlesen bei dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für sexuellen Missbrauch. Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt kann man da lesen an Kindern. Ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können und der Täter oder die Täterin nutzt dabei die Macht- oder Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Strafbarer Missbrauch ist, wenn sexuelle Handlungen am Körper des Kindes stattfinden, oder der Erwachsene bzw. Jugendliche sich entsprechend anfassen lässt, zum Beispiel die Genitalien des Kindes manipuliert, ihm Zungenküsse gibt, sich vom Kind befriedigen lässt. Und zu den schweren Formen zählen Vergewaltigungen aller Art, vaginal, oral, anal. Es gibt aber auch Missbrauchshandlungen, die den Körper des Kindes nicht direkt einbeziehen, zum Beispiel wenn jemand vor einem Kind masturbiert, sich exhibitioniert, dem Kind gezielt pornografische Darstellungen zeigt oder es zu sexuellen Handlungen an sich selbst, beispielsweise auch vor der Webcam, auffordert.
Ich habe aus dem Deutschen Ärzteblatt einen Artikel gelesen, der überraschenderweise feststellt, dass Missbrauch oftmals oder in den meisten Fällen gar nicht körperlich feststellbar ist. Und dass deswegen auch sehr wichtig ist der Einfluss auf die seelische, emotionale Gesundheit. Was sind denn die seelischen Einflüsse?
Kommen wir mal zurück auf den ersten Teil Ihrer Frage. Also es ist sehr schwierig. Das ist wirklich so, wenn es nicht unmittelbar danach erfolgt, sexuellen Missbrauch sicher nachzuweisen. In mehr als 90% der Fälle, in denen ein Kind nachweislich missbraucht wurde, sind am Körper keine beweisenden Spuren oder Verletzungen mehr zu finden. Außerdem muss ein sexueller Missbrauch auch nicht zu nachweisbaren Verletzungen führen. Man kann also nicht sagen, es ist nichts gewesen, bloß weil nichts zu sehen ist. Das ist das eine. Das andere ist das, was Sie fragen, was sind denn die Folgen von sexuellem Missbrauch oder aber auch, man kann auch Kindesmisshandlung natürlich dazu zählen. Ich will da gerne eine Botschafterin unseres Vereins zitieren, die Schriftstellerin Lilly Lindner, die selbst Misshandlung und mehrfach Missbrauch erlebt hat und hat das in einem Satz zusammengefasst, der einen eigentlich erschauern lässt. Und dieser Satz heißt, es ist merkwürdig zu sterben, ohne danach tot zu sein. Also da liegt alles in diesem Satz, finde ich. Also es ist eine unvorstellbare Belastung, die Opfer oft ein Leben lang begleitet. Es ist der Verlust von Lebensfreude. Sie können kaum Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen. der Lebensmut schwindet. Wir betreuen derzeit einen mittlerweile jungen Mann, der als Kind mehrfach von seinen Adoptiveltern misshandelt wurde, der vor einigen Wochen mir am späten Abend eine WhatsApp-Nachricht schickt und sagt, Herr Rettinger, ich bin glücklicherweise von der Intensivstation wieder auf die normale Station verlegt worden. Ich habe versucht, mich umzubringen. Er hat jede Menge Tabletten geschluckt. Das ist diese Belastung, die wir uns, die wir sowas nie erlebt haben, kaum vorstellen können, die einen selbst dann in den Suizid treiben kann.
Akut ist es wohl so, dass Kinder oft Scham empfinden und sich selber als schuldig empfinden. Sie verstehen oft gar nicht, dass die missbrauchende Person der eigentlich Schuldige ist. Oder sie fürchten, dass ihnen niemand glaubt.
Ja, weil manche Kinder und Jugendliche sind schon deshalb gefährdet, weil sie dazu erzogen worden sind, Sexualität als etwas Schlechtes oder gar als, ich weiß es nicht, als Sünde zu empfinden. Und das ist für Täter, die dann vorgehen und sie gezielt auswählen, weil sie für die Tat unaussprechlich oder zu peinlich ist, um darüber zu reden. Also Täter und Täterinnen handeln selten spontan. Das Vorgehen ist total geplant und sie wählen die Kinder gezielt aus nach Schwächen, nach Verletzlichkeit oder auch Kinder und Jugendliche, die sich als Außenseiter fühlen. Kinder, die vielleicht auch sich selbst überlassen sind, sind besonders gefährdet. Und das ist diese perfide Täterstrategie. Da eben sie leicht auf dieses vorgespielte Interesse an ihrer Person hereinfallen können. Es gibt auch eine erhöhte Gefährdung von Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. Die haben tatsächlich ein erhöhtes Risiko, sexuellen Missbrauch zu erleiden, weil darüber gibt es nationale und internationale Untersuchungen, die beweisen, dass sie um ein Vielfaches häufiger von sexueller Gewalt betroffen sind.
Ist eigentlich für die Opfer sexueller Gewalt überhaupt noch jemals Normalität möglich?
Also wir haben ja Kontakt zu einem Lüchteopfer. Die heute junge Frau ist im Alter von 11 bis 17 mehrfach vergewaltigt worden. Hat das ihrer Mutter erzählt, doch die hatte zu Hause nichts zu sagen. Dann hat sie es ihrem Vater erzählt. Der hat ihr nicht geglaubt. Und dann hat sie die Erinnerung eingekapselt und entwickelte eine Amnesie. Und als sie endlich darüber reden konnte, war es verjährt. Und das ist schrecklich. Das begleitet die Frau ein Leben lang und das ist wahrlich kein Einzelfall und deshalb fordern wir gemeinsam unter anderem mit dem betroffenen Rat die Abschaffung der Verjährung dieser Delikte.
Hat Sie eigentlich das Ausmaß der Verbrechen in Lübcke überrascht?
Das Ausmaß ist grauenhaft, klar, ganz klar, aber überraschend ist es nicht. Denken Sie nur an die bis zu 900 in der Odenwaldschule missbrauchten Kinder und Jugendlichen, deren Täter ebenfalls straffrei ausgingen. Wir vom Deutschen Kinderverein stellen uns aber eine andere Frage, nämlich die kann es sein, dass wirklich niemand etwas mitbekommen hat. Das sagen wir und auch viele Wissenschaftler. Nein, es muss Zeichen gegeben haben. Die Kinder senden Zeichen, man muss sie nur sehen und verstehen. Das können Fähigkeiten sein, die ein Kind hatte und plötzlich nicht mehr hat. Es können Schlafstörungen sein oder gravierende Verhaltensänderungen. Und oftmals verarbeiten Kinder auch das Erlebte im freudlosen Nachspielen des Traumas, das sie erlebt haben. Und diese Signale hätte man eigentlich erkennen müssen. Vor allen Dingen hätten sie die Fachkräfte in Lüchte, die eben Kontakt hatten zu diesem Pflegevater beispielsweise, erkennen müssen.
Ja. Nochmal zu den Zeichen, Verlernen, Fähigkeiten, die Sie hatten. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ein bereits trockenes Kind sich wieder einnässt. Meinen Sie sowas zum Beispiel?
Auch sowas, ja, selbstverständlich. Ja. Natürlich, das gehört dazu.
Oder dass es zu wirklich auffälligen Entwicklungsverzögerungen kommt?
Ja, selbstverständlich, auch das gehört dazu. Also jede wirklich gravierende Veränderung sollte uns alle wach werden lassen.
Und Kinder, die vernachlässigt werden, werden oftmals dann als Opfer ausgeguckt, wahrscheinlich auch die geschlagen werden oder wo Eltern streiten. Täter bieten ja auch Geschenke an und scheinbare Aufmerksamkeit. Und Kinder, die eben für sowas empfänglich sind, sind eben Risikokinder.
Ja, für Mädchen und Jungen fühlen sich bei Missbrauch fast immer schuldig. Und haben sie selbst beispielsweise Nähe zum Täter oder zur Täterin gesucht, dann haben sie sich sogar selbst gefährdet, indem sie beispielsweise Persönliches im Chat preisgegeben haben oder Bilder von sich gepostet haben, vielleicht sogar erotische Bilder. Und das steigert natürlich das Schuldgefühl. Man schämt sich für das Geschehene und bleibt eben genauso gefangen in der emotionalen Abhängigkeit vom Missbrauchenden. Und oftmals werden sie auch natürlich von den Missbrauchenden zur Geheimhaltung verpflichtet und mit schlimmsten Konsequenzen bedroht, falls sie sich nicht daran halten. Dazu kommt noch, dass bei vielen Betroffenen die Angst vorhanden ist, dass, wenn sie sich jemandem anvertrauen, ihnen möglicherweise nicht geglaubt wird. Aber Äußerungen von Kindern und Jugendlichen, die auf sexuellen Missbrauch hinweisen, sollten immer ernst genommen werden. Je früher die Signale erkannt werden, desto schneller kann das Kind sich anvertrauen und vielleicht öffnen. Natürlich wissen wir, dass Kinder sich zum allergrößten Teil den Eltern nicht anvertrauen. Wir wissen aber auch aus der Beobachtung, dass man sich vielfach dem Freund oder der Freundin anvertraut. Deswegen sagen wir, es ist so unendlich wichtig, dass dieses Thema sexueller Missbrauch in die Schule hineingetragen wird, damit sich dann vielleicht der Freund oder die Freundin meldet und sagt, meine Freundin wird missbraucht. Also dass da zumindest etwas passiert und das ans Tageslicht kommt und erkannt wird.
Jetzt ist ja auch ganz wichtig, wie sich Laien oder Ärzte verhalten sollen, wenn so ein Verdacht aufkommt. Also was ich auch interessant war, ist, dass Ärzte oftmals nur sehr, sehr unzureichend informiert sind zu dem Thema. Es gibt sogar eine eigene Fortbildungsseite, die steht dann auch in den Shownotes, wo sich Ärzte fortbilden können, wie sie damit umgehen sollten. Aber was macht ein Laie zum Beispiel, wenn er den Verdacht hat, irgendwie ist es auffällig, mit Sicherheit nicht selber aktiv werden und da quasi Polizei spielen, weil dann kann man alles noch viel, viel schlimmer machen.
Ja, auch Ärzte können sich durchaus unsicher sein, weil die dafür nicht ausgebildet sind. Ist es sexueller Missbrauch? Ist es kein sexueller Missbrauch? Da kann ich jedem Arzt, wenn er denn sich unsicher ist, noch raten, Kontakt aufzunehmen. Es gibt in jeder großen Stadt Kinderschutzambulanzen oder Rechtsmediziner. Rechtsmediziner sind gerade dazu prädestiniert. Die können sowas eigentlich sofort erkennen, wenn es dann relativ früh nach dem Missbrauch passiert. Das würde ich einem Arzt raten, Kontakt aufzunehmen zu einer Kinderschutzambulanz oder zu einem Rechtsmediziner. Für den Laien ist es so, dass man sagen muss, hab den Mut, das dem Jugendamt zu melden. Ich würde also dazu raten, sofort das Jugendamt anzurufen und zu sagen, ich habe da einen speziellen Verdacht. Oder eben eine Kinderschutzorganisation anzurufen, um sich dort Rat zu holen.
Ich habe da auf der Internetseite des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, UBSKM, gesehen, da gibt es eine Datenbank mit Beratungsstellen.
Dahin kann man sich auch wenden, selbstverständlich.
Also das wäre auch was, was Sie empfehlen würden.
Für ja, natürlich, selbstverständlich.
Ja, okay.
Also auf, gar keine Frage. Auf jeden Fall bitte nicht sagen, es geht mich nichts an oder das Risiko gehe ich nicht ein. Was mache ich denn, wenn es jetzt nicht so ist? Da können wir eigentlich nur sagen, selbst wenn der Verdacht unbegründet ist, könnte er genauso gut begründet sein. Und dann habe ich eben nicht reagiert, damit könnte ich persönlich nicht leben. Ich würde lieber einmal zu viel sagen als zu wenig.
Jetzt hat man aber auch bei Lüchte oder in anderen Fällen schon öfters gelesen, dass diese Jugendämter völlig überlastet sind. Also das Risiko ist natürlich schon, dass es dort gemeldet wird und dann dem Verdacht gar nicht nachgegangen wird, oder?
Nein, die Jugendämter haben einen Schutzauftrag und das Wächteramt. Sie müssen einer Meldung nachgehen, auf jeden Fall. Wenn man sich da unsicher ist und sagt, nein, ich nehme keine Verbindung zum Jugendamt auf, dann soll man sich eben an die Beratungsstellen wenden. Dann werden die das machen, auf jeden Fall.
Man hat schon oft gehört, dass dann Jugendämter sagt, wir haben so viele Fälle, so viele Familien, die einzelnen Mitarbeiter haben gar nicht genügend Zeit, sich um alle zu kümmern.
Ja, ich sag mal, es gibt natürlich die Überlastung von Jugendämtern. Es fehlt massiv an Personal, an Ausstattung, an Dienstwagen, an Mitarbeitern. Und einige Fachkräfte betreuen bis zu 100 Familien mit einer entsprechenden Anzahl an Kindern. Und da kann man natürlich berechtigt sagen, so kann Kinderschutz nicht gewährleistet werden. Das geht nicht. Zudem kommt noch dazu, das furchtbare Zusammenspiel aus fehlender Qualifikation, schlechter Ausstattung erklärt auch die hohe Zahl getöteter Kinder beispielsweise, deren Familien bereits unter Aufsicht des Jugendamtes standen. Aber ich würde niemals sagen, rufen Sie nicht das Jugendamt an. Ich würde das Jugendamt anrufen. Wenn man da unsicher ist, kann man noch zu einer Beratungsstelle gehen, zusätzlich noch auf jeden Fall melden. Entweder beim Jugendamt oder bei einer Beratungsstelle.
Ja.
Es gibt so einen klassischen Fall, der Bremer Junge Kevin, der 2006 im Alter von 2 Jahren von seinem drogenabhängigen und vorbestraften Ziehvater getötet wurde. Auch das macht traurig, weil es gab zahlreiche Warnungen und Verletzungsspuren. Man wollte daran glauben, dass der Vater sich liebevoll um den Jungen kümmert. Und das hat er vielleicht auch manchmal getan. Aber derselbe Vater hat dem kleinen Kind mehrfach die Knochen gebrochen, ihn wahrscheinlich auch missbraucht und letztendlich tot in einen Kühlschrank gezwängt. Dieser anscheinend liebevolle Vater. Und das kann geschehen, wenn man an der Ideologie festhält, dass Eltern mit Beratung und Jugendhilfe erziehungsfähig werden können, selbst wenn nichts, aber auch gar nichts dafür spricht. Deshalb kann man natürlich auch die Frage stellen, warum wird es denn dennoch oftmals übersehen? Die Antwort liegt eben darin, dass es die fehlende Ausbildung ist. In der pädagogischen Ausbildung wird das Fachwissen nicht vermittelt, das nötig ist, um das Vorgehen von Tätern und Täterinnen zu verstehen und zu erkennen. Überspitzt gesagt sind viel zu viele Laien in dem Bereich tätig und das ist sehr bedenklich. Fehlende Ausbildung führt zwangsläufig zu Fehleinschätzungen. Und wir haben eben auch gesehen, dass alle Beteiligten viel zu lasch mit der Situation umgegangen sind, in Lüchte beispielsweise. Und natürlich stellt man sich die Frage, wie man ein Kind in einem Campingwagen leben lassen kann. Aber das ist ja nur der Anfang. Später sind Datenträger verschwunden, eine Akte im Jugendamt wurde manipuliert. Es haben so unendlich viele Menschen in diesem Fall versagt.
Und was wären Ihre Forderungen über Lüchte hinaus?
Ja, eine der Kernforderungen unseres Vereins ist, Kinderschutz muss zum Pflichtfach werden für alle, die mit Kindern arbeiten. In der Erzieherausbildung, im Studium sozialer Arbeit, in der Pädagogik, in der Ausbildung für das Familiengericht, im Psychologiestudium und in der Ausbildung von Kinderärzten. Die Hälfte, ich wiederhole nochmal, die Hälfte der einschlägigen Studiengänge in Deutschland weist im Vorlesungsverzeichnis kein Lehrangebot zum Kinderschutz auf. Das ist die eine Forderung. Die zweite ist, wir brauchen mehr unabhängige Ombudsstellen deutschlandweit. Wir brauchen eine bessere Vernetzung von Kinderschutzakteuren. Wir brauchen Kinderschutz vor Datenschutz. Wir brauchen flächendeckende Platzierung von Kinderschutzambulanzen und die bestehenden müssen mit mehr Personal ausgestattet werden und vor allen Dingen sollen bitte endlich die Kinderrechte ins Grundgesetz.
Was heißt Kinderschutz vor Datenschutz?
Ich will das an einem Beispiel festmachen. Wenn wir die Meldung einer Kindeswohlgefährdung bekommen, schreiben wir als Deutscher Kinderverein das Jugendamt an und bitten das Jugendamt dort nachzusehen und seinem Schutzauftrag nachzugehen. In 99 Fällen von 100 bekommen wir keine Rückmeldung. Das heißt, weil das Jugendamt sich eben auf den Datenschutz beruft, gibt man uns keine Meldung. Noch nicht einmal die Meldung, ja danke, wir haben Ihren Brief erhalten, wir gehen dem nach. Herzlichen Dank für die Meldung.
Also man weiß noch nicht mal, ob die Meldung...
Nein, Sie hören nichts. Und da ist eben im Moment Datenschutz vor Kinderschutz. Und wir sagen eben, nein, es muss Kinderschutz vor Datenschutz sein. Und das ist nur ein Beispiel. Und
Sie, kann man auch nicht machen als Laie, ne?
Nein, können Sie nicht. Sie haben gar keine andere Chance. Als Laie haben Sie keine andere Chance, als zu melden. Man könnte vielleicht noch sagen, wenn man vermutet, dass es sich um eine Straftat handelt, dann sollte man auch sofort die Polizei rufen.
Auch als Laie?
Auch als Laie, ja natürlich.
Also als Laie, sagten Sie ja, ist im Wesentlichen das Jugendamt mit all den Einschränkungen, ja, und die Beratungsstellen, der Ansprechpartner. Jetzt haben wir ja auch einige Ärzte unter den Hörern. Was gibt es für die noch an professionellen Anlaufstellen?
Ich würde jedem Arzt empfehlen, sich mit den Kinderschutzambulanzen, die wir in Deutschland haben, in Verbindung zu setzen. Es gibt in Deutschland die Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin, dgkim.de. Dort finden Sie die Adressen der Kinderschutzambulanzen. Das ist die eine Möglichkeit, die ein Arzt hat. Die andere Möglichkeit ist eben, die direkt das Kind zur Rechtsmedizin überweisen. Rechtsmediziner sind dafür ausgebildet und können sofort Kindesmisshandlung nachweisen oder auch, wenn es recht früh ist, Kindesmissbrauch.
Ärzte sind auch von der Schweigepflicht entbunden.
Ja, seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes von 2012 haben Lehrkräfte und auch andere Berufsgeheimnisträger wie Ärztinnen und Ärzte, Hebammen, Drogenberaterinnen, Sozialarbeiterinnen natürlich auch, Psychologen, Psychologinnen, Familien-, Erziehungs- und Jugendberaterinnen und Berater bei einem Verdacht auf Missbrauch Anspruch auf eine Beratung von einer diesbezüglich erfahrenen Fachkraft.
Dann habe ich ja noch gefunden, dass Ärzte sich aufgrund von § 34 Strafgesetzbuch rechtfertigender Notstand und des neuen Bundeskinderschutzgesetzes Meldebefugnis ermöglicht werden, nach sorgfältiger Abwägung ihre ärztliche Schweigepflicht, die nach § 203 Strafgesetzbuch besteht, zum Schutz der Opfer zu brechen. Das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo diese Ausnahme besteht.
Selbstverständlich. Kein Arzt kann sich in einem solchen Fall auf die ärztliche Schweigepflicht berufen. Er kann sie brechen und sollte das auch tun, bei Verdacht auf Kindesmisshandlung und auf Kindesmissbrauch.
Ja, und weil es ja eine Straftat ist, besteht auch die Möglichkeit, doch direkt zur Polizei zu gehen.
Kann er machen. Also er muss auf jeden Fall eine Meldung machen an das Jugendamt. Und sollte es so gravierend sein, natürlich kann er sofort die Polizei rufen, klar.
Und Laien könnten das doch auch, oder?
Selbstverständlich. Ich würde es zumindest dann machen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, hier handelt es sich um eine Straftat. Also das Kind wird richtig geschlagen. Kindesmissbrauch sehe ich nicht. Das ist ja nur eine Vermutung, die ich habe. Aber selbstverständlich kann man auch die Polizei rufen. Aber ich würde, bei Straftaten, wenn ich das Gefühl habe, bei Straftaten, ja, sofort die Polizei rufen. Ansonsten eben eine Meldung an Jugendamt und an eine Fachberatungsstelle.
Ja. Okay, ich denke, damit haben wir das ernste Thema für Laien, Ärzte und auch andere Berufsgruppen, die erzieherisch tätig sind, umfassend besprochen. Ich bedanke mich dafür.
Ja, bitte. Ich finde das auch schön, dass Sie den Song Luca nehmen von Susan Vega. Das ist natürlich genau der richtige Song.
Okay, ganz gut. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Und bevor ich das Wichtigste nochmal kurz zusammenfasse: Wie kommen wir in Kontakt, zum Beispiel für Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Es gibt zwei aktive Gruppen inzwischen. Dort poste ich auch mehrmals pro Woche aktuelle und valide Infos zu allen Themen. Eine Facebook-Gruppe, da ist dann der Link zum Beitreten in den Shownotes. Und auch eine Telegram-Gruppe inzwischen, da ist auch der Link in den Shownotes. Und Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben an harald.schmidt@mac.com. Und meine Bitte an Sie: Wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte in Ihrer App oder im Web, zum Beispiel auf iTunes. Auch gerne mit einem kurzen schriftlichen Kommentar und natürlich 5 Sternen. Und teilen Sie ihn, laden Sie Freunde dazu ein, so lernen noch mehr Menschen diesen Podcast kennen. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Ja, und ich freue mich, dass der heutige Pharma-Song auch Herrn Bettinger gefallen hat. Er lautet nämlich Luca und ist von Susan Vega aus deren 1987er Album Solitude Standing. Und das Zitat ist: If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. They only hit until you cry. Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Einer der Schlüsselsätze für mich war: Es ist merkwürdig zu sterben, ohne danach tot zu sein. Jeder sollte aufmerksam sein und die Zeichen kennen und erkennen. Eigentlich kann jede gravierende Verhaltensänderung dazugehören. Wenn Schlafstörungen plötzlich auftreten, wenn Fähigkeiten verloren gehen, zum Beispiel Bettnässen wieder auftritt. Jede Verlangsamung der Entwicklung oder auch dieses freudlose Nachspielen des erlebten Traumas. Haben Sie Mut zu handeln, auch als Laie. Sie brauchen nicht selbst aktiv zu werden, sondern Sie sollten eine Meldung an das Jugendamt machen. Besser eine Meldung zu viel als eine Meldung zu wenig. Oder wenden Sie sich an die Kinderschutzorganisation und eine der Beratungsstellen. Und bei einer Straftat, wenn zum Beispiel ein Kind geschlagen wird, gehen Sie direkt zur Polizei. Ärzte können sich auch natürlich an Jugendamt und Polizei melden, haben zusätzlich noch die Möglichkeit,
Kinderschutzambulanzen der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz zu involvieren und natürlich sich an Rechtsmediziner zu wenden. Und es wurde ja deutlich klar, dass es in vielen relevanten Berufen Ausbildungsdefizite gibt. Ärzte können die zum Beispiel über eine Online-Fortbildung schließen, obwohl ich da nicht mit Sicherheit sagen kann, wie qualitativ hochwertig die ist. In jedem Fall hochwertig ist die Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz. Und alle anderen Mitarbeitern von Jugendämtern, Lehrern, Erziehern, Sozialarbeitern und so weiter lege ich wirklich ans Herz, sich auf irgendeine Weise zu versuchen, weiterzubilden, auch wenn es in ihrer ursprünglichen Ausbildung nicht vorkam. Die Zahlen sind einfach zu erschreckend. Ich wiederhole sie nochmal. Jeden dritten Tag wird in Deutschland ein Kind getötet. Jeden Tag werden 11 Kinder krankenhausreif geschlagen. Jeden Tag werden 41 Kinder sexuell missbraucht. In jeder Schulklasse gibt es 1 bis 2 Kinder, die sexuelle Gewalt erleben oder erlebt haben. Und hinter all diesen Zahlen gibt es noch ein Dunkelfeld. Ich gebe zum Schluss auch nochmal die Spendenverbindung des Deutschen Kindervereins ein mit IBAN BIC. Vielleicht könnten Sie als Zweck angeben, DKV-Spende Podcast, dann weiß Herr Rettinger, wie diese Spende zustande kam. Vergessen Sie nicht, Name und Adresse für Ihre Spendenbescheinigung. Ja, und dann bis zur nächsten Woche. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me.